Ich begrüße Sie und euch heute Morgen zu diesem Gottesdienst am Karfreitag ganz herzlich. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn die Karwoche so ziemlich die ganze Bandbreite von Gefühlen abbildet, die es in unserem menschlichen Leben gibt, dann kommen wir mit dem heutigen Karfreitag wohl am Tiefpunkt an. Sich von Freunden verlassen und verraten fühlen. Sich einer Situation ausgeliefert fühlen und nicht herauszukommen. Verurteilt zu werden. Der Unausweichlichkeit des Todes in die Augen blicken, Gewalt erleben, Verzweiflung. Das alles sind nicht nur die Gefühle, die Jesus durchleben musste. Ich denke, das sind auch die Gefühle, die es leider im Leben eines jeden Menschen gibt. Heute, am Karfreitag, stellen wir uns dieser Tatsache. Wir gedenken am Karfreitag des Leidens und Sterbens Jesu. Wir führen uns vor Augen, wozu Menschen fähig sind und was Menschen einander antun können. Gerade angesichts des Krieges in der Ukraine und des Leids so vieler unschuldiger Menschen ist die Botschaft des Kreuzes aus meiner Sicht klar und deutlich. Schau dir dieses Leid an und tu, was in deiner Macht steht, um Leid zu verhindern. Oder um denen beizustehen, deren Leid von niemandem verhindert wurde oder eben von niemandem verhindert werden konnte. Unter der Überschrift "Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz" haben wir am Beginn der Fastenzeit eingeladen, Kreuze zu fotografieren und die ganz persönliche Geschichte mit diesem Kreuz aufzuschreiben oder aufzuschreiben, unter welchem Kreuz man selbst gerade leidet. Heute hängen diese Bilder vor dem Kreuz Jesu. Jede und jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen, hat seine eigene Lebensgeschichte. Unsere Anordnung hier vorne will einladen, dass wir die Geschichte und das Kreuz des einzelnen Menschen nicht aus dem Blick verlieren. Lasst uns beten. Gott, den Tiefpunkten und Abgründen unseres Lebens stehen wir meistens hilflos und ratlos gegenüber. Wir halten uns an der Hoffnung fest, dass wir trotzdem nicht verloren sind, weil du bist, weil du an unserer Seite bist und niemals von unserer Seite weichst. Ich hoffe, dass es darum keine endgültige Dunkelheit, keine endgültige Verlorenheit, keine vollkommene Einsamkeit gibt. Lass dich erspüren, Gott. Mach dich erfahrbar und lass uns aus der Hoffnung auf dich füreinander da sein, auch dann, wenn die Not am größten ist. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder. Amen. Lauschen wir jetzt miteinander der Leidensgeschichte Jesu, in der eben auch die Tiefpunkte unseres Lebens eingebettet sind.
Die Leidensgeschichte Jesu, wie sie beim Evangelisten Johannes geschrieben steht. Nach dem Mahl und dem Gebet verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt und überquerte den Bach Kidron. Auf der anderen Seite lag ein Garten. Dorthin ging Jesus mit seinen Jüngern. Judas, der Verräter, kannte diese Stelle, denn Jesus hatte sich oft mit seinen Jüngern dort aufgehalten. Nun erschien Judas mit einem Trupp römischer Soldaten sowie einigen Männern der Tempelwache, die ihm der obersten Priester und die Pharisäer mitgegeben hatten. Sie trugen Fackeln und Laternen und waren bewaffnet. Jesus wusste, was ihm jetzt bevorstand. Er ging aus dem Garten zu ihnen hinaus und fragte: Wen sucht ihr? Jesus aus Nazareth, war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Judas, sein Verräter, stand bei den Soldaten. Als Jesus klar und offen sagte: Ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Jesus aus Nazareth, antworteten sie wieder. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also nur mich sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Damit sollte sich erfüllen, was Jesus früher gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir anvertraut hast. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es, schlug damit auf Malchus, den Diener des Hohenpriesters, ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus: Steck dein Schwert weg. Soll ich etwa den bitteren Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die römischen Soldaten, ihr Offizier und die Männer der Tempelwache nahmen Jesus fest und fesselten ihn. Dann brachten sie ihn zunächst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas war es gewesen, der früher den führenden Männern der Juden geraten hatte: Es ist für euch alle besser, wenn dieser eine Mann für das ganze Volk stirbt.
Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. weil dieser andere Jünger mit dem Hohenpriester bekannt war, ließ man ihn mit Jesus bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und verschaffte Petrus Zutritt. Die Pförtnerin fragte Petrus: Gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Mannes? Nein, ich nicht, antwortete er. Die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohenpriesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Drinnen im Palast begann das Verhör. Der Hohepriester Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete: Ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo es jeder hören konnte. Weshalb fragst du mich also? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief: Was fällt dir ein, so mit dem hohen Priester zu reden? Jesus erwiderte: Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig, weshalb schlägst du mich dann? Da ließ Hannas Jesus in Fesseln zum hohen Priester Kaiphas bringen. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man ihn: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener des Hohenpriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte: Ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn.
In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des Hohenpriesters Kaiphas zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden. Dann hätten sie nicht das Pessachmahl essen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Was hat er getan? Sie antworteten: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dann nehmt ihn mit und verurteilt ihn nach eurem Gesetz, entgegnete Pilatus. Aber wir dürfen doch niemanden hinrichten, wandten sie ein. So sollten sich die Worte von Jesus erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde. Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus entgegnete, bist du selbst auf die Frage gekommen? Oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Fragte Pilatus. Die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Was also hast du getan? Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit? Was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Dann ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte ihnen, meiner Meinung nach ist der Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Pessachfest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut, nein, nicht den. Wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher.
Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor ihn hin und spotteten, es lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging erneut zu den Juden hinaus und sagte, hört zu, ich will ihn euch noch einmal vorführen, damit ihr erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus forderte die Menge auf, seht ihn euch an, was für ein Mensch. Aber kaum hatten die obersten Priester und die Männer der Tempelwache Jesus erblickt, fingen sie an zu schreien, ans Kreuz mit ihm. Daraufhin rief Pilatus, dann nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, denn ich bin überzeugt, er ist unschuldig. Die Juden entgegneten, wir haben ein Gesetz, an das wir uns halten, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich als Gottes Sohn ausgegeben. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging wieder in den Palast zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Doch Jesus gab ihm keine Antwort. Redest du nicht mehr mit mir? Fragte Pilatus. Ist dir nicht klar, dass es in meiner Macht steht, dich freizugeben oder dich ans Kreuz nageln zu lassen? Jetzt antwortete Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der größere Schuld auf sich geladen, der mich dir ausgeliefert hat. Da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Aber die Juden schrien: Wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen an die Stelle, die man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabata. Er selbst setzte sich dort auf den Richterstuhl. Es war um die Mittagszeit, am Tag vor dem Pessachfest, an dem alle mit Vorbereitungen beschäftigt waren. Pilatus sagte zu den Juden: Hier ist euer König. Weg mit ihm, brüllten sie, ans Kreuz mit ihm. Soll ich wirklich euren König kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Die obersten Priester riefen: Wir haben keinen König, nur den Kaiser.
Da gab Paulus nach, Entschuldigung, da gab Pilatus nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Die Soldaten führten Jesus ab. Sein Kreuz trug er selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelstätte genannt wird, auf Hebräisch Golgatha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz. Mit ihm wurden noch zwei andere Männer gekreuzigt, der eine rechts und der andere links von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, auf dem die Worte standen: Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Die Stelle, an der Jesus gekreuzigt worden war, lag nahe bei der Stadt. Und so lasen viele Juden diese Inschrift, die in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst war. Da kamen die obersten Priester zu Pilatus und verlangten von ihm: Lass das ändern. Es darf nicht heißen, der König der Juden, sondern er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus aber weigerte sich. Es bleibt genau so stehen, wie ich es geschrieben habe. Als die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Stücke, sodass jeder der Soldaten eines davon bekam. Das Untergewand war jedoch durchgehend gewebt, ohne jede Naht. Deshalb beschlossen sie: Dieses Untergewand wollen wir nicht zerschneiden. Wir werden losen, wer es bekommen soll. Damit sollte sich die Vorhersage der Heiligen Schrift erfüllen: Meine Kleider haben sie unter sich aufgeteilt und um mein Gewand gelost. Genauso geschah es auch. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, außerdem Maria, die Frau von Klopas, und die Maria aus Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr: Das ist dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus.
Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er: Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Das alles geschah am Tag vor dem Pessachfest, das in diesem Jahr auf einen Sabbat fiel. Die führenden Männer der Juden wollten nicht, dass die Toten über den Sabbat, noch dazu an einem solch hohen Feiertag, am Kreuz hängen blieben. Darum gingen sie mit der Bitte zu Pilatus, er solle den Gekreuzigten die Beine brechen lassen, damit ihr Tod schneller eintrat. Danach sollten sie vom Kreuz abgenommen werden. Pilatus schickte seine Soldaten los. Zuerst brachen sie dem einen Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt worden war, die Beine, dann dem anderen. Doch als sie zu Jesus kamen, stellten sie fest, dass er bereits tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Aber einer der Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite. Sofort flossen Blut und Wasser aus der Wunde. Dies alles bezeugt ein Mann, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Sein Bericht ist zuverlässig und wahr. Er selbst weiß genau, dass er die Wahrheit sagt und hat dies alles geschildert, damit auch ihr glaubt. Auch das ist geschehen, damit das Wort der Heiligen Schrift in Erfüllung geht. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Ebenso erfüllte sich die andere Voraussage: Sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben.
Nachdem das alles geschehen war, ging Josef aus Arimathäa zu Pilatus und bat ihn um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Insgeheim war er ein Jünger von Jesus, doch aus Angst vor den Juden hatte er das bisher verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm, und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam von Jesus ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte brachte etwa 30 Kilogramm einer Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlriechenden Salbölen wickelten sie den Leichnam von Jesus in Leinentücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es eine Grabkammer, die erst kürzlich aus dem Felsen gehauen und noch nicht genutzt worden war. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus, denn sie hatten es eilig, weil bald der Sabbat begann.
Was Menschen einander antun können, ist furchtbar. Ich möchte einladen, Schwestern und Brüder, dass wir uns jetzt ein wenig Zeit nehmen, jeder, der möchte, nach vorne zu gehen, zu diesem Kreuz, zu den Kreuzbildern, zu dem, was Menschen aus unserer Gemeinde für diesen Tag beigesteuert haben. Ich lade ein, dass wir dem Kreuz Jesu unsere Ehrerbietung zeigen, so wie wir bei einer Bestattung am Ende nochmal an das Grab des Verstorbenen und Beigesetzten treten. Wer möchte, kann das Kreuz berühren. Wer möchte, kann die Rosen, die bereitgestellt sind, berühren. Sie dürfen auch gerne hinter diese Bilder gehen, weil es manchmal notwendig ist, hinter die Dinge zu blicken. Lasst uns Gott unsere Bitten vortragen. Jesus Christus, du Weizenkorn, das in die Erde fiel und starb, damit wir das Leben haben. Dir vertrauen wir jetzt unsere Bitten an.
Wir beten für alle, die sich nach dir Christinnen und Christen nennen, für die unterschiedlichen Kirchen in ihrer Spaltung und Trennung und in ihrem Bemühen um Gemeinschaft und Einheit, für alle, denen ein Dienst in der Kirche aufgetragen ist, für unser Bistum und unsere Gemeinden. Zieh uns alle an dich, hilf uns zu einem Leben nach deiner frohen Botschaft und eine uns in dir.
Wir beten für die Völker dieser Erde und ihre Regierungen, für den Europarat, die Vereinten Nationen und alle Parlamente, für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, für alle, die unter Krieg und Kriegsfolgen leiden, für die Verfolgten und alle, die in Unfreiheit und Unterdrückung leben. Gib den Menschen den Geist der Versöhnung und lenke ihre Schritte auf Wege zu Gerechtigkeit und Frieden.
Wir beten für alle, die ihren Glauben verloren haben und für alle, die nicht zum Glauben finden, weil wir ihnen den Blick auf dich verstellen. Lass das Licht deiner frohen Botschaft hell leuchten und mache uns zu glaubhaften Zeuginnen und Zeugen deines Heils.
Wir beten für die jungen Menschen in unseren Gemeinden, in den Kirchen und in der Welt. Gib ihnen Halt und Zuversicht. Lass uns unsere Gesellschaft so gestalten, dass sie hineinwachsen können in eine Welt und in eine Kirche, die ihnen Leben und Zukunft ermöglichen.
Thank you. Wir beten für alle, die aus unserer Sicht auf der Schattenseite des Lebens stehen. Wir beten für Menschen mit Behinderung und kranke Menschen, für Altgewordene und Einsame, für Alleinerziehende und für Kinder ohne Familien, für Menschen ohne Arbeit und für alle, die von uns missachtet, an den Rand gedrängt und ausgestoßen werden. Sei ihnen nah und führe Menschen zu ihnen, die ein offenes Ohr und Herz haben für ihre Nöte.
Wir beten für alle, die keinen Weg mehr sehen, für die, die Rat und Hilflosen, für alle, die von Menschen enttäuscht, ausgenutzt und verraten wurden, die sich geflüchtet haben in Hartherzigkeit oder Sucht, die sich in Schuld verstrickt haben, die sich von Gott verlassen sehen. Nimm sie hinein in deinen Aufschrei am Kreuz und schenke ihnen Anteil an deinem neuen Leben.
Wir beten für alle, die unter Unrecht und Ungerechtigkeit leiden, für die hungernden und ausgebeuteten Völker, die mit ihrer Hände Arbeit und mit den Früchten ihrer Felder unseren Überfluss schaffen müssen. Und für uns selbst, die wir Gefangene unserer Gedankenlosigkeit und unserer Ansprüche sind. Hilf uns, Menschenwürde und Lebensrecht zu achten und die Gaben der Erde miteinander zu teilen.
Wir beten für die ganze Schöpfung, die seufzt und in Wehen liegt und auf Erlösung wartet. Für alle, die sich um ihre Erhaltung mühen und für alle, die unter ihrer Zerstörung leiden. Lass uns begreifen, dass wir nur Verwalterinnen und Verwalter sind und deine gute Gabe allen gehört, den Kindern und Kindeskindern überall auf dieser Welt.
Wir beten für die Sterbenden und die Toten, für alle, die uns das Leben und den Glauben weitergegeben haben, für alle, an deren Sterben wir mitschuldig sind, durch Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit und durch unseren Lebensstil. Führe sie durch deinen Tod zum unverlierbaren Leben.
Jesus Christus, Gott, den wir Vater und Mutter nennen dürfen, hat dich nicht im Tod gelassen. Er hat dich auferweckt und zu deiner Rechten erhöht. Sei mit uns und bleibe bei uns auf all unseren Wegen, heute und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander das Gebet Jesu sprechen. Der Gottesdienst endet in Stille, ohne Segen, ohne Entlassung, weil wir ihn morgen weiter zum Höhepunkt und zu Ende feiern dürfen, in der Osternacht, zu der ich ganz herzlich einlade, morgen Abend um 20 Uhr mit dem Osterfeuer, das wir vor der Kirche entzünden werden. Lasst uns beten. Gott, wir haben uns in dieser Stunde an das Leiden und Sterben Jesu erinnert. Das macht nur Sinn, weil uns die Nachricht erreicht hat, dass damit nicht alles aus und vorbei war. Durch Jesus dürfen wir hoffen, dass deine Liebe zu uns stärker ist als der Tod. Stärke in uns diese Hoffnung, heute und bis in deine Ewigkeit. Amen.